Das ist Leni. Das muss ich noch dazu sagen.
Und das ist nicht die Leni.
Ja, danke. Ich hätte es dann durchs Ausschlussverfahren wahrscheinlich. Hallo, so, Konstantin.
Jetzt habe ich reingeklatscht. Wir müssen
nochmal machen. Sag ich direkt nochmal. Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Konstantin Schmidt. Konstantin ist Kabarettist, Musiker, Liedtexter und Ingenieur. Er interpretiert bekannte Lieder von Georg Kreisler und schreibt seine eigenen Musikkabarettprogramme, zum Beispiel Glühwein zum Frühstück für die Weihnachtszeit. Im Backstage-Podcast beschreibt Konstantin, wie er mit seinen Liedern Geschichten erzählt, warum er vor dem Spiegel probt und wie man am besten eine Pointe serviert. Wem Georg Kreisler nichts sagt, das war ein jüdischer Komponist, Sänger und Dichter aus Wien, der seit den 50er Jahren durch seine schwarzhumorigen Lieder bekannt ist. Wir hören mal kurz rein in Konstantin Schmidts Kreisler-Programm.
Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau, geh mal Trauben vergiften im Tal. Die Bäume sind grün und der Himmel ist blau, geh mal Trauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube, nur jeder vergiftet am Taube. Der Frühling, der dringt bis ins Innerste Mark, beim Tauben vergiften im Park.
Hallo Konstantin.
Hallo Leni.
Sehr schön, dass du hier bist. Ich sag mal dazu, wir sitzen direkt voreinander. Wir machen das ja hier nicht über Telefon oder Videocall, sondern live und in Farbe, weil wir uns auch ein bisschen kennen durchs Theater in der Kurve, wo du regelmäßig auftrittst, eigentlich jedes Jahr, oder? Also mindestens einmal im Jahr.
Also ich habe jetzt keine Bilanz, genau, keine Statistik, aber ich glaube, einmal war es eigentlich immer mindestens im Jahr.
Ja, genau, genau. Und da habe ich dich auch schon gesehen und dann habe ich dich gefragt, ob du mal bei mir zu Gast sein möchtest. Und jetzt bist du hier. Cool.
So ist das, ja.
Und jetzt stelle ich dir als erstes die Frage, die du wahrscheinlich sehr oft gestellt kriegst, aber es ist halt auch wirklich naheliegend. Wie kommt man denn, wenn man Maschinenbau studiert hat und Ingenieur ist, zum Kabarett? Wie geht denn das?
Indem man nach dem ersten Semester merkt, man braucht noch ein bisschen mehr als nur das Maschinenbaustudium. Mhm. Also Klavier spiele ich, seit ich 7 bin. Mhm. Und dann bin ich eben ausgezogen, nach Karlsruhe gezogen. Die erste Bude, es war auch so, habe sogar allein gewohnt, das war eine kleine Wohnung. Und man muss sich da ja erstmal einfinden, fremde Stadt, Studium, alles neue Leute.
Ja.
Und dann habe ich so gemerkt, dann war das Wintersemester, ne, neblig, dunkel, kalt und gemerkt, ich brauche noch etwas mehr und habe dann angefangen, wieder mehr Klavier zu spielen. Und
also es lief erstmal parallel sozusagen neben dem Studium.
Ja, als Hobby, ne? Also Klavier spielen und ich kannte zwar diese Kreisler-Lieder damals schon, von Georg Kreisler, die Lieder, ne, die schwarzhumorigen, und habe da aus Jux dann einstudiert oder zwei, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und im Sommersemester, das war dann 91, habe ich das bei so einem offenen Abend vorgetragen und das war ein großer Erfolg. Und das gab dann den Anstoß, da mehr zu machen. Und ein halbes Jahr später, im nächsten Semester, war wieder diese Bühne, hatte ich dann 6 Lieder und so hat cool. sich das dann entwickelt, erstmal halt nur Kreisler-Lieder.
Aber hast du dein Maschinenbaustudium abgeschlossen?
Ja, natürlich.
Ach so.
Ja.
Okay.
Ja, nach 13 Semestern habe ich der Uni den Rücken gekehrt. Ja.
Aber beruflich dann ja irgendwann komplett zur Musik gewechselt, oder?
Ja, also ich habe das Musikalische weitergemacht und versucht weiterzuentwickeln, was zu üben. Habe nebenher dann, also nicht nebenher, sondern beruflich dann nach dem Studium Software entwickelt.
Mhm.
Das war einfach so die Zeit, Ende der 90er Jahre, Anfang 2000er, dass wahnsinnig viele Leute gebraucht wurden in dieser Branche. Das hat ja wahnsinnig geboomt damals, neuer Markt und Internet, ne, durchs Internet im Prinzip war das. Und da bin ich dann auch geblieben, mit einem kurzen Intermezzo als Festangestellter, freiberuflich und später dann festangestellt, Software entwickelt und nebenher eben die Software, die Musik, die Bühne.
Ja. Das heißt, du bist auch über die Musik zum Kabarett quasi gekommen, diesem Musikkabarett.
Ich hatte mit Kabarett gar nicht so viel direkt am Hut, dass ich jetzt ein Kabarett-Fan gewesen wäre. Aber Kreislers Lieder zählen eben zu Kabarett-Chansons.
Ja.
Ja. Und so ist das eigentlich gekommen.
Also halt auch diese Sprache, diese Freude an der Sprache, ne?
Ja, die Sprache, die Kritik oder auch den Humor, man darf ja nicht vergessen, also in den 90ern war das, was wir heute als Comedy und Stand-up-Comedy kennen, ja noch relativ unentwickelt in Deutschland. Das muss man schon sagen. Gab's, wurde aber eher so nasenrümpfend wahrgenommen, weil es eher mit leichter Komik assoziiert wurde. Ne? Da war das Kabarett eben das... Ja. Das Genre, nicht nur politisch, aber eben halt auch eher.
Ja. Ja.
Deswegen diese Schienen. Und heute ist das alles nicht mehr ganz so streng getrennt.
Wie ist dann dein erstes richtiges Programm entstanden?
Naja, das erste Programm, volle Abendprogramm, war ein Dreisler-Programm. Mhm. Das war schon 1995 war das schon weitgehend, also 90 Minuten gefüllt, konnte ich 90 Minuten füllen. Und dann hat sich das auch zwar noch etwas weiterentwickelt, aber das war dann erstmal 10 Jahre lang das Programm. Ich habe dann ein zweites Kreisler-Programm gemacht mit weiteren Liedern. Was aber, naja, das ist so, ne, Best of ist das erste Programm. So was macht man jetzt ins zweite Programm. Ne?
Best of
geht nicht. Das ist ja dann eher die B-Seite.
Ja, stimmt.
Und mehr nachdenklichere Sachen und so. Auch sehr schöne Lieder, aber eben nicht so die Kassenhauer. Hab das dann auch einige Male gespielt oder 2-3 Jahre. Und dann war mir aber auch ziemlich schnell klar, also Kreisler führt ja jetzt nicht in den Himmel.
Glaube ich auch nicht.
Also auch die Karriere.
Ja, ich habe jetzt nur gerade an die Texte gedacht. Da denkt man eher nicht an den Himmel, ja.
Und dann kam eben die Idee, Mensch, ja, ich schreibe auch selber Lieder in der Art, Kabarettlieder.
Ja. Ah ja, da hast du dann schon angefangen, auch selber Lieder dann zu schreiben.
Ja, also das erste habe ich, glaube ich, 99 mal so geschrieben, so ganz locker. Das kam auch so ganz gut an, aber das war da noch gar nicht wirklich der Fokus. Ne? Das hat eigentlich, ja, ich kann es gar nicht mehr ganz genau benennen, so 2005 vielleicht erst so richtig Fahrt aufgenommen mit dem Ziel, ich will ein Programm mit eigenen Liedern auf die Beine stellen.
Lass uns da gleich noch drüber reden. Ich habe nur gerade gedacht, ich habe dich nämlich gesehen im Kreisler-Programm und da hatte ich schon gedacht, geht es für dich bei diesen Kreisler-Stücken drum, ihn auch so ein bisschen nachzuahmen oder wie viel sagst du auch, nee, ich löse mich davon auch so ein bisschen und mache meine eigene Interpretation von dem Ding?
Ja, das ist eine Frage, die man historisch jetzt beantworten könnte, was es wie war es und auch sagen können, wie es jetzt ist es heute.
Yeah.
Ja. Und der Anfang war ganz klar, da habe ich das so nachgespielt, wie es auf den Platten ist. Also da hat das sehr früh, also vielleicht 95, 96, hat meine Schwester auch mal gesagt, die Platten auch sehr gut kennt, so die Ever Blacks Platten von Kreisler, dass es verblüffend sei, wie genau das dem entspricht. Ne? Also Duktus, Tempo oder...
Ja.
Und es ist ja auch nicht anrüchig, weil man lernt sozusagen dadurch. Man lernt von den Meistern, indem man sie imitiert. Das ist auch in der bildenden Kunst ja eigentlich der Normalfall. Überhaupt nicht anrüchig. Aber es ist natürlich schon die Frage, ja, kann es dabei bleiben? Und natürlich kann es nicht. Und heute ist es eben so, dass ich aufgrund all dem, was ich so gelernt habe jetzt in diesen 20, 25 Jahren dazwischen, ich hatte Schauspielunterricht, ich hatte verschiedene Programme, auch die eigenen Lieder, durchs eigene Schreiben lernt man viel. Bin ich natürlich heute da, dass ich sage, was ich übernehme von Kreisler ist einfach das Setting. Also Klavier, ich singe dazu, fertig. Ja? Ja. Kann man auch völlig anders machen. Es gibt A Cappella-Gruppen, die Kreisler singen. Und das ist das, also das ist tatsächlich kreislerisch. Aber die Interpretation selber, da gehe ich inzwischen ganz anders vor. Die ist auch überhaupt nicht mehr identisch. Ich weiß jetzt, wo die Pointen sind. Ich weiß, wo man... wenn man sie rausholt, also ich will die rauskitzeln und ich versuche das auch immer wieder verschieden. Also schauspielerisch ist das jetzt keine Überraschung, dass man sagt, man muss da emotional reingehen, ne? Man muss das erleben, damit das rüberkommt, sonst ist es abgesungener Text.
Ja.
Und dann ist es auch viel anstrengender, ne?
Ja.
Für den Zuhörer, meine ich. Und wenn nicht, dann ist das auch für mich viel spannender. Also letzten Samstag habe ich in Filderstadt gespielt. Und es war ein recht kleines Publikum, weil es halt nicht voll wurde und es ist eh eine kleine Bühne gewesen. Aber die paar Leute, die da wären, die wollte ich packen und die kann man dann auch sehr gezielt ansingen, ohne sie jetzt sozusagen auf die Bühne zu holen. Ne?
Ja, ja.
Aber einbinden, dass man das wirklich erzählt. Ja? Und dann habe ich sie erschossen und so weiter. Also diese makabren Lieder von Kreisler. Also, weil, Und das funktioniert. Und dann hat man, finde ich, erreicht, was man ja auf der Bühne als darstellender Künstler erreichen möchte, dass man die Leute ja wirklich in seinen Bann zieht und die Zeit einfach so verfliegt und hinterher sagt, das war eine gute Zeit.
Geiler Abend, ja.
Möglichst, also gerne auch fürs Publikum.
Ja, möglichst, ja. Bist du manchmal überrascht von einer Reaktion im Publikum? Es ist dir schon passiert, dass irgendwo gelacht wurde, wo du es nicht wolltest oder nicht dachtest oder auch andersrum, dass du dachtest, Mensch, das war jetzt eine Pointe und es ist still oder?
Ja, alles.
Alles.
Alles. Das sind Dinge, die einen am Anfang der Karriere immer irritieren, egal ob man jetzt was Lustiges singt oder einfach nur Stand-up. Mhm. Aber wo einem alle sagen, die Ahnung davon haben, es ist zwar eine Kunst und da wird mir immer besser, eine Pointe zu servieren, egal ob gesprochen, gesungen, was weiß ich, oder Slapstick. Aber es gibt nie eine Garantie, dass es so funktioniert oder es gibt sogar Faktoren, man kann sogar dann durch die Gewissheit, dass es eine gute Pointe ist, die Pointe schon wieder schwächen. Es ist ganz raffiniert. Es sind einfach so viele Faktoren, die in dem Moment eine Rolle spielen. Wenn vorher kurz irgendwas passiert, einer gehustet hat, kann die Pointe schon schwächer ausfallen. Und das hat man einfach nicht im Griff. Und deswegen einfach die Regel, lerne die gut zu bringen, deine Sachen, aber dann lass es gehen. Also nie überrascht sein, dass was schief geht, dass die Leute zu wenig lachen, nicht lachen oder viel mehr oder was Falsches. Es kommt nämlich auch vor, dass die über was ganz anderes lachen, weil in dem Moment es irgendwie vielleicht witziger war. Und diese ganze Irritation, das muss man alles gehen lassen. Einfach weitermachen. Einfach.
Also, das ist aber auch eine Kunst, oder? Also das Loslassen zu
natürlich.
Können, von diesem eigenen Perfektionismus dann wegzukommen,
Aber das kann man halt auf zwei Arten machen, dieses Loslassen. Also man kann sagen, es darf mich nicht kümmern, ich darf da nicht hingucken, also ich muss weitermachen. Das funktioniert zwar grundsätzlich auch nicht schlecht, aber wir sind ja emotional und uns beschäftigt das trotzdem.
Ja.
Und das andere Verfahren ist dann einfach zu sagen, es kommt mir darauf gar nicht so an. Das ist nicht das Entscheidende, ob die jetzt lachen. Ich habe mein Möglichstes getan und dann ist das erledigt. Also dieses Feedback ist eben auch nicht so wichtig.
Echt? Tatsächlich?
Ja, da muss man eigentlich hinkommen. Also dass man sagt, ja, ich mache das während der Probe relativ massiv, aber auch während der Auftritten immer wieder. Also insbesondere, wenn ich mich locker fühle, ne, manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht so gut. Dass ich auch wirklich Sachen bewusst anders mache als sonst und schauen, was da passiert. Weil man selber verfällt auch wahnsinnig schnell in so eine Schiene. Oh, das habe ich schon 50 Mal so gesungen, das sehe ich auch nur 51. Mal so. Aber tendenziell verliert es dann immer ein bisschen an Lebendigkeit. Und wenn man da rausgeht, erlebt man das auch selber neu. Ja, also das hab bei meinem Schauspiellehrer auch versucht beizubiegen. Ich habe es erst Jahre später so richtig verstanden, wie das so ist. Dass das Ziel eigentlich ist, das zu durchleben, wirklich nochmal zu durchleben jeweils und sich davon auch selber in gewisser Weise überraschen zu lassen, also mitnehmen zu lassen, was dann kommt und passiert. Und das ist umso leichter, indem man eben etwas nicht so macht wie bisher, indem man etwas Neues wagt. Dann hat man die Chance, dahin zu kommen, bessere Chance.
Hast du jemanden, der, wenn du probst, drauf guckt auch, bevor du das oder lässt du das einfach raus, ohne dass das sich jemand angeguckt hat?
Ich stelle einen Spiegel vor mir und vor mich und manchmal und der schaut mir permanent zu.
Ja?
Ja.
Lacht er auch manchmal?
Nur wenn ich lache.
Ach, sehr komisch. Ja.
Nein, aber im Ernst, also ich übe einfach so am Klavier, wenn es ums Repetieren geht, also wieder nach vorne holen vor dem Auftritt.
Ja.
Da braucht man nicht unbedingt einen Spiegel, aber grundsätzlich einen Spiegel.
Ach du, aber das ist wirklich mit dem Spiegel. Ich habe jetzt gerade gedacht, du erzählst mir hier irgendwas. Ja,
okay. Nein, das ist kein Scherz.
Okay.
Ich habe so einen großen Standspiegel, den stelle ich dann unangenehm hin. Aber ich habe mich natürlich an mein Spiegelbild gewöhnt. Ich nehme mir da nichts mehr übel.
Ja.
Nein, damit kann man schon ziemlich viel machen. Wenn es jetzt darum geht, ein Programm zu erarbeiten oder an einem Lied zu arbeiten, dann geht man natürlich irgendwo hin, so Regisseur oder irgend so jemanden.
Ja, ja, weil sowas hat ja auch eine Art Dramaturgie, dann, ne, und sowas, oder einen Spannungsbogen oder so.
Ja, natürlich. Ja, klar, das muss man natürlich auch ausarbeiten.
Ja,
aber dazu
genau.
Braucht man natürlich keinen Spiegel. Also der Spiegel ist genauso wie Video. Video ist sogar genau genommen noch besser, aber kostet halt die doppelte Zeit, weil man es hinterher nochmal angucken muss. Also man muss eigentlich beides machen. Aber man merkt dann manchmal erst, dass etwas gar nicht so rüberkommt, wie man das sozusagen vom inneren Auge von sich selbst hat. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht diesen Effekt, dass man, wenn man sich selber sieht oder zuhört, dass es komisch vorkommt, da muss man eh drüber wegkommen,
ja.
Sondern dass man sagt, nee, das wirkt einfach nicht.
Mhm.
Also ich kann, dass man sich, ich kann mich dann doch relativ neutral angucken und sagen, nee, das glaube ich mir nicht,
mhm.
was ich da bringe. Ne? Und das sind dann die Punkte, wo man eben arbeiten kann. Oder bestes Beispiel ist, wenn man denkt, man lächelt. Das geht, glaube ich, den meisten Menschen so. Die meisten Leute denken, sie lächeln, aber sie lächeln noch gar nicht. Also auf Fotos sieht man das oft, dass sie eher so verdruckst gucken. Und ich musste das auch mal irgendwann üben, richtig zu lächeln, weil ich auch nur eher so einen schmalen Mund hatte. Ja, und ja, aber dann geht es. Dann sieht es auch nach Lächeln aus. Dann denkt man nicht, ja.
Ja. Also auf Video aufgenommen habe ich mich auch schon. Das fand ich auch sehr hilfreich, auch wenn es gerade um so Tempo oder sowas geht. Weil ich oft die Tendenz habe, Dinge zu schnell zu spielen. Und für mich ist das alles schon total klar, habe alles gefühlt, alles da. Ja. Und dann fällt mir auf, ach, das sieht man ja überhaupt nicht. Ich muss da eine Pause einbauen, ich muss da mehr atmen, ich muss das noch langsamer sprechen. Und das habe ich auch schon gemacht. Gerade bei, ich habe ein Live-Hörspiel entwickelt, das war in der Corona-Zeit. Da saß ich alleine hier zu Hause und habe so vor mich hingearbeitet. Und da habe ich mich immer wieder mal aufgenommen und habe dadurch dann auch dieses Feedback gehabt, was ich sonst nicht bekommen hätte, ja. Aber Spiegel hätte ich, glaube ich, da hätte ich das Problem, dass ich ja dann gleichzeitig drin sein muss in der Emotion und im Spielen und gleichzeitig mich von außen noch angucken. Ich glaube, das hätte mich überfordert.
Das ist schwierig. Mhm. Ich gebe dir vollkommen recht. Das ist nicht so ohne weiteres machbar tatsächlich. Also es braucht einfach Übung.
Ja.
Dass man sich tatsächlich so neutral angucken kann, beziehungsweise emotionales Machen. In der Situation kann man sich eigentlich nicht beobachten. Aber das Gehirn nimmt ja trotzdem wahr, was es sieht. Und das ist dann ein bisschen wie zeitversetzt, dieses Bild noch zu haben, dann im nächsten Moment zu merken, ja, das war okay, oder zu bewerten zu können. Also erst im nächsten Moment. Also tatsächlich im gleichen Moment kann man das nicht.
Ja, ja.
Man kann nicht, das ist wie ein Rohr, da kann nicht gleichzeitig in verschiedene Richtungen was fließen.
Mhm.
Ja, aber es geht sehr schnell hin und her natürlich. Mhm. Ne? Das geht schon.
Wie schreibst denn du Lieder? Wie entsteht denn bei dir ein Lied? Hast du erst ein Thema, erst einen Text, erst Musik?
Es gibt keinen fixen Weg grundsätzlich. Also ich bin ja da auch vernetzt über die sogenannte Zeller Schule. Das ist so eine Songtexter.
Ach, das habe ich gelesen, genau.
Ja, Songtexter-Netzwerk, kann man sagen. Mhm. Das basiert auf einer Masterclass, die einmal im Jahr stattfindet, 2 Wochen. Die weitgehend gestiftet wird, also die Kosten übernommen von der GEMA-Stiftung, was nicht die GEMA ist, das muss ich mal dazu sagen, die GEMA-Stiftung ist was anderes als die GEMA selber. Die unterstützen eben Musik und Musiktexter, Sachen. So, und diese Zeller Schule, da können immer im Jahr 10 Leute teilnehmen, die sich beworben haben. Da gibt es eine Auswahl, so etwa so 100 Leute bewerben sich da meistens, mal 100, mal etwas mehr. 10 Leute dürfen teilnehmen und die kriegen da echt wahnsinnig viel und guten Input von echten Profis zum Thema Liedtexten, deutschsprachige Liedtexte.
Ja.
Egal welches Genre, egal ob Pop, Schlager, Kabarett, Musical.
Und es ist das einzige seiner Art, ne? So was gibt's
sonst. Das gibt's
gar nicht.
So sonst nirgends, nein.
Wahnsinn.
Im deutschsprachigen Raum.
Ja.
Also es ist auch für alle offen. Also könnte sich auch ein Amerikaner bewerben, natürlich erst recht Schweizer und Österreicher, das sind auch alle dabei. Das ist ganz toll. Also erstens kriegt man wahnsinnig viel Input. Das ist für eigentlich alle eine sehr tolle Zeit. Super Stimmung. Und hinterher übt es eben das Netzwerk. Und man trifft sich alle 5 Jahre mal so. Oder ne? So. Und da weiß ich jetzt, nachdem ich 2011 da war, es gibt nicht die Regel, wie ein Lied zu schreiben ist.
Ja.
Es gibt Technik, aber es gibt auch einfach, man kann einfach anfangen. Also schreibt einfach nur einen Text, dann muss das irgendjemand vertonen, ich oder jemand anders.
Mhm.
Oder es gibt Leute, die machen eine Melodie, die passt irgendwie zu einem bestimmten Genre und dann suchen sie sich einen Text. Leute, die jetzt beides machen, so wie ich, gehen in der Regel so vor, dass sie das iterativ machen. So, also mal das, mal jenes. Da ist dann zum Beispiel eine Textzeile. Oft fängt es mit einer Idee und einer Textzeile an. Ja, und dann, bevor man es dann so richtig in den Text geht, was klingt denn das? Weil ganz wichtig ist ja die Stimmung bei sowas, dass das passt. Und dann hat man eine Melodie oder ein Versatzstück und dann ergibt sich daraus auch schon wieder ein Text. Und so ergibt eins das andere, so entstehen
so
viele Lieder.
Puzzleteile, die man zusammensetzt.
Genau.
Ach, cool.
Aber das Interessanteste, was ich festgestellt habe, man kann hingehen und sagen, ich habe ein Thema, ich mache eine Stoffsammlung, eine Pointensammlung, was weiß ich, dann habe ich Stoff, dann kriege ich ein Lied fertig. Ich kriege dazu auch eine Melodie hin, ist keine Frage, das Lied funktioniert. Aber ich habe auch schon Lieder geschrieben, wo denen ich einfach nur am Klavier saß, ein bisschen improvisiert und dann überlegt, was passt da für eine Textzeile drauf. Und dann habe ich mal eine Strophe geschrieben. Ich habe keine Ahnung gehabt, wohin dieses Lied geht. Ja, und irgendwann mal auf dem Sofa gelegen, fällt einem plötzlich ein, wohin das Lied geht. Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Und das sind die interessanteren Lieder. Das muss man wirklich sagen. Also überraschend, weil man merkt einfach, man merkt eigentlich nicht, man muss das umgekehrt sagen, in dem Anfang, wenn man das von vorne hin weggeschrieben hat, kann nie ein Hinweis auf die Pointe stecken. Weil man hat das ja geschrieben, bevor die Pointe überhaupt da war, eigentlich. Mhm. Und dadurch sind diese Lieder in aller Regel wahnsinnig überraschend.
Ach so.
Und
ja,
die Pointe deswegen natürlich
noch stärker. Weil es dich selber auch überrascht hat.
Ja, genau. Ach, also geil. Es war, Beispiel war mein Lied vom Gleis 8. Da war nur so die Pointe damals, das war, ich weiß nicht, 2005, 6. Da gab es ja diese Kofferbomben an Bahnhöfen. Mhm. So. Und in einem bierseligen Stimmung hat dann ein Freund gemeint, ja, man könnte ja ein Lied schreiben, ich habe noch einen Koffer am Gleis 5 oder so. Einfach so. Mhm. Ne? Also ich habe einen Koffer in Berlin, ne? Dieses Lied, und dann eben, ich habe einen Koffer an Gleis 5 und mach doch, schreib doch mal ein Lied. Und dann saß ich da und dachte, okay, Gleis 5 reimt sich ganz wenig. Wir müssen Gleis 8 nehmen.
8 ist besser, ja.
Da reimt sich viel. Und ich habe noch einen Koffer am Gleis 8, den habe ich da vorne hingebracht, bla bla. Und ja, ich hatte keine Ahnung, was jetzt mit dem Koffer ist. Mhm. Und dann, ich dachte, ja gut, wie man das so macht, irgendwas ist, muss man ja eine Story erzählen. Also greift man oft ja zurück, so im Film, ja, ne, dann gibt es ja eine Rückblende. Jetzt, was ist das für ein Koffer? Woher kommt dieser Koffer? Der Koffer ist von meiner Oma. Okay, Koffer ist von der Oma. Die hat früher wahnsinnig gern gereist oder so. Halt ihr Koffer. Und da wusste ich immer noch nicht, wie es weitergeht. Und ich weiß noch, ich lag da auf dem Sofa und ein bisschen überlegt. Und letztlich dachte ich, ja, da ist die Oma drin.
Im Koffer?
Im Koffer. Warum? Weil man muss überlegen, warum bringe ich diesen Koffer dahin? Warum will ich das, wen will ich da ärgern, wie auch immer? Mhm. Und es gipfelte einfach dann darin, dass mir ganz klar war, ja, da ist die Asche meiner Oma drin, die hat immer gereist. Und ihr sehen sich, der Wunsch war dann eben, ihre Asche auf den Gleisen zu verstreuen. Das war aber verboten. Als Pointe habe ich dann getextet, wegen Feinstaubgefahr, was natürlich Quatsch ist, aber
ja,
klar,
gut, ne? Ja.
Nette Pointe. Mhm. Und dass ich dann eben die Idee hatte, ja gut, am Koffer am Bahngleis, der wird gesprengt und verstaubt das alles und da ist die Sache erledigt. So, und da weiß man nicht am Anfang, wusste ja nicht mehr ich, ne, wohin das geht.
Ja,
und deswegen ist diese Pointe dann doch ziemlich überraschend in der letzten Strophe.
Ich habe noch einen Koffer am Gleis 8. Den habe ich da vor kurzem hingebracht. Ich habe ihn ganz heimlich am Rand abgestellt und mich dann vom Acker gemacht. Ich habe noch einen Koffer am Gleis 8. Darin ist eine ganz besondere Fracht. Der Finder wird staunen und mit in die Welt. Das habe ich mir so ausgedacht.
Glühwein zum Frühstück. Bist du ab Mitte November wieder unterwegs on Tour an ganz vielen verschiedenen Orten? Magst du mal was dazu erzählen? Was machst du da so?
Ja, es ist ein Programm, das ich 2019 kurzfristig geschrieben habe. Da hatte ich dann auch nur 2 Auftritte, weil das Geschäft ist ja, hat ja relativ langen Vorlauf mit den Bühnen. Also so 2-3 Monate vorher braucht man nicht versuchen, irgendwo ins Programm zu kommen. Ich habe es dann bei 2 befreundeten Veranstaltern untergebracht, die Premiere und noch einen zweiten Auftritt. Und es hat sich dann Anfang 2020 sehr gut verkauft. Also Glühwein zum Frühstück ist schon mal ein Titel, wo alle sagen, ah, ja,
Noch nicht gehört, genau.
Und ich hatte etliche Auftritte für Ende 2020 und wie wir wissen, hat davon nichts stattgefunden.
Ja.
Dank der Pandemie. Im Jahr drauf wurde zwar geplant, ich weiß es gar nicht, 1 oder 2 Sachen haben, glaube ich, stattgefunden. Und erst 2022 war dann endlich mal doch einiges, hat dann stattgefunden. Mhm. Ne? Auch nicht sehr viel.
Kurze Fußnote, ist es für dich jetzt wieder wie vor der Pandemie oder merkst du noch Unterschiede?
Und jetzt, Anfang diesen Jahres war klar, Pandemie vorbei. Ich habe es wieder sehr gut platziert mit 16 Auftritten. Also die Veranstalter haben jetzt keine Vorbehalte mehr gehabt.
Ah, ja.
Das ist halt Anfang des Jahres
durch. Ist wieder gut.
Ja, ja, cool. Ja, und die hatten auch Nachholbedarf und das hat sehr viel Arbeit gemacht, weil kurzfristig, was eigentlich viel kurzfristiger war als früher, mussten diese Programme geplant werden und für das nächste Jahr gleich auch. Aber ich kann mich jetzt wirklich nicht beschweren. Und die Besucherzahlen an sich sind, hatte ich auch letzten Dezember schon so, dass 4 von 5 Veranstaltern gesagt haben, wir sind zufrieden, es ist so auf 80% von früher. Eine Veranstaltung war sehr schwach besucht, dann hat die aber gemeint, die Veranstalterin, das ist bei uns immer so in unserem Ort, das dauert immer länger als im Nachbarort.
Okay.
Das hat die auch nicht so. Oh
ja.
Und das Minus war eh groß genug dieses Jahr, es ist ja alles egal. Das war ein Kulturamt. Ja, also ich kann mich nicht beklagen. Und dieses Jahr bin ich, auch in Neustadt, Hambach, da kennen wir uns ja hier im Theater in der Kurve,
am 21.12. Ja.
Kann ich wirklich empfehlen, weil es gibt vorher nicht nur Glühwein, sondern auch noch Suppe. Ne?
Ja, und wir machen ein bisschen Feuerchen im Garten. Haben
genau, das ist immer sehr schön. Ansonsten Kuppenheim, Böblingen, Guntersblum, Gomaringen, Schöneck, Büdingen, Fellbach, Schmieden, Bad Rappenau, Burladingen, Melchingen, Salem, Bleibach, Grenzach, Wielen, Karlsruhe, Flörsheim, Leim, St. Ilgen bei Heidelberg. Also so, das war der Werbeblock.
Ja, wow. So. Ja, voll gut.
Ja, das muss ich jetzt auch noch alles abfeiern. Ja.
Ja, das sind auch selbstgeschriebene Lieder von dir, ne?
Nicht ganz. Also bei dem Programm war es mir ein echtes Anliegen, dass ich ein Programm über Weihnachten mache. Das hatte ich eigentlich schon jahrelang im Hinterkopf. Und zwar der Gestalt, dass es wirklich um Weihnachten geht. Weil das Fest an sich, das ist so ein integraler Bestandteil unserer Gesellschaft. Mhm. Wenn nicht gar der ganzen westlichen Welt zumindest. Und in anderen Regionen wird es dann trotzdem gefeiert, obwohl die nicht religiös sind. Es ist so dominant. Das hat so viele Aspekte, den religiösen, den weltlichen. Und vor allem ist es ein wahnsinnig musikalisches Fest. Also es gibt so viel Musik
das
rund
stimmt.
um dieses Fest. Ja. Lieder oder Oratorien aus Jahrhunderten, wenn nicht gar bald Jahrtausenden.
Ja.
Und da dachte ich, ich als musikalischer Kabarettist habe da was dazu zu sagen. Und deswegen wurde es ein sehr buntes Programm, das war dann das Ziel. Also sprich, ich habe mir gedacht, komm, mach doch einen Adventskalender. Das heißt, es sind 24 Türchen, die ich da aufmache und hinter jedem ist was anderes. Also da ist nichts mit dem anderen vergleichbar. Es sind zum Teil gesprochene Texte, mal einfach nur ein Lied, mal selbstgeschriebenes, mal geht es um Kirchenweihnachtslieder, Nummer, es gibt ein Gedicht, es gibt, was gibt's alles, ein rein instrumentales Stück. Also, querbeet und auch thematisch.
Unterabend.
Essen, Geschenke, Paketdienst, alles.
Weihnachtsstress, oder?
Bestimmt. Weihnachtsstress natürlich, genau.
Ja. Magst du Weihnachten?
Eigentlich schon, ich mache uns aber auch kein großes Bohai drum.
Ah ja, gut.
Ja. Und die Publikumsreaktionen, die waren eigentlich immer, eigentlich immer sehr gut, muss man sagen. Also das war nirgends, wo jemand gesagt hat, naja, ja, nur, und ich merke es ja auch bei Veranstaltern, also die springen da sehr schnell drauf an. Mhm. Guter Titel, und wenn sie das dann so sehen, ich habe dann natürlich Videoausschnitte, dann die meisten überzeugt ist. Manche auch nicht, ich weiß nicht, was manche Veranstalter haben, also den telefoniert man ewig hin und her und dann machen sie sich sogar die Mühe und gucken sich alles an, lesen da meinen PDF und gucken hoffentlich auch die Videos an und dann kriege ich trotzdem die Meinung, also ich weiß noch nicht, ob das zu uns passt. Dabei habe ich 5 komplette Nummern, das sind also schon mal so 20 Minuten, am Stück, solche ganze Nummern. Mhm. Man sieht, so sieht eine Nummer beim Schmidt aus. Mhm. Das könnte ja sein, er hat nur eine Pointe pro 5 Minuten. Mhm. Nee, ist nicht so. Und dann habe ich auch noch mir die Mühe gemacht, von jedem Türchen eine Minute zu nehmen. Das heißt, man kann den ganzen Abend
eigentlich das ganze Ding angucken.
Und dann wundert es mich schon, dass wie neulich eine Veranstalterin sagt, nee, also ich weiß immer noch nicht, ob das da frage, also da kann ich auch nichts mehr machen.
Ja gut, da rennt man dann auch irgendwann nicht mehr hinterher, ne?
Nein, also ich habe das jetzt auf passive Akquise gesetzt. Das heißt bei mir
das
so viel.
Das ist auch schön gesagt. Ja,
da schicke ich immer wieder mal eine E-Mail, aber da telefoniere ich dann immer hin und her. Das ist mir dann doch zu blöd.
Wie groß sind so die Räume, in denen du spielst? Du hast jetzt vorhin von einem sehr kleinen Publikum gesprochen. Theater in der Kurve sind 50 Sitzplätze. Wie groß kann das werden bei dir?
Also sagen wir mal so, das Weihnachtsprogramm kann nicht so ganz beliebig groß werden, weil ich, jetzt verrate ich mal was, also jeder kriegt da ein Spekulatius So. Oh. ja, da habe ich noch nicht zu viel verraten damit. es gibt noch mehr. Aber egal. Und deswegen muss ich das logistisch natürlich etwas in den Griff kriegen. Ne?
Das stimmt, ja.
Aber bis 150 Leute, ich glaube, das ohne weiteres, da gibt es dann halt zwei Körbchen mit Spekulatius und das läuft ein bisschen länger, aber es funktioniert bisher immer.
Okay.
Und dieses Jahr bin ich in Bad Rappenau, das ist im Kurhaus, das dieses Jahr, glaube ich, der größte Saal. Ob der natürlich voll wird mit 400 oder 450 Leuten, weiß ich nicht.
Wow, das dann schon, okay.
Aber ja. Ich muss mich jetzt einmal drauf einstellen.
Also dann brauchst du 450 Spekulatius dann an dem Abend.
Das sind dann schon vier all die Spekulatius-Packungen.
Ja, ja. Wow, okay. Gut. wir hatten es ja vorhin davon, ob du manchmal überrascht bist von Publikumsreaktionen und sowas. Was möchtest du denn gerne mitgeben? Also ist das ein reines Unterhaltenwollen oder willst du auch so ein bisschen heimlich irgendeine Message mitgeben den Leuten oder bist du ganz, Hauptsache schöner Abend?
Also die ganz klammheimliche Botschaft ist, seid nett zueinander.
Ja, das ist doch schon mal schön, ja.
Also es kommt ein bisschen drauf an. Also als ich das Kreislerliederprogramm gemacht habe, da gab es nicht wirklich eine Botschaft. Ne? Ja. Also das sind halt die Kreislerlieder, die sprechen für sich.
Ja.
Inzwischen erzähle ich etwas mehr über Kreisler. Da ist das Ganze auch ein bisschen noch eine Vorstellung dieser Person, die ja einfach jetzt, ich meine, jetzt spiele ich das ja bald, 30 Jahre, einfach nicht mehr so präsent ist wie vor 30 Jahren. Mhm. Vor 30 Jahren hat nicht nur er noch gelebt, sondern ist teilweise noch aufgetreten und vor allem haben es viele Leute einfach noch gekannt, auch wenn die über 60 waren. Das war deren Künstler.
Ja.
Das ist ja heute nicht mehr so. Mhm. Also die meisten kennen ihn ja nur aus zweiter Hand. Und das ist dann schon die Botschaft, was war das eigentlich für ein Mensch? Ne? Und was für ein Schicksal hatte der? Also das war jetzt wirklich nicht einfach. Der musste ja emigrieren als Wiener Jude und kam zurück. Und das war alles nicht ganz so trivial. Ne? Mhm. Aber jetzt bei den neuen Liedern, neuen Programmen ist es einfach so, beim ersten war ich froh, dass ich das Programm voll bekomme. und überhaupt auf die Bühne, ist klar. Und es war auch wenig politisch. Mhm. Und das war es auch bisher. Das Weihnachtsprogramm ist auch sehr wenig politisch. Und das zweite Soloprogramm, das mit den Waffen meiner Frau hieß das, von 2015, war nicht politisch im eigenen Sinne, sondern da ging es eigentlich um die Berufswelt. Also da habe ich auch meine Zeit in der Industrie verarbeitet. Seit 2011 bin ich ja nicht mehr angestellt, nicht mehr in der Industrie tätig, als Softwareentwickler und Ingenieur. Und das habe ich da verarbeitet. So, das war also schon eine Botschaft. Sei nett zueinander. Ne? So.
Ja, gut. Gerade zu Weihnachten ist das doch dann passend. Ja.
Und zu Weihnachten, da will ich eigentlich ein bisschen einfach beleuchten, was Weihnachten alles sein kann und letztlich ist. Und dass man die Leute, die damit ein Problem haben, das vielleicht ein bisschen entspannter sehen soll. Also das Weihnachten ist nicht der Zeitpunkt, um in der Familie große Sachen zu diskutieren, behaupte ich mal. Also wer das an Weihnachten auspackt, der hat einfach die Chance der anderen 11 Monate vertan. Also, zum Beispiel.
Ja, ja.
Und ein anderer Aspekt ist einfach, dass man sich klar sein muss, dass Weihnachten nicht mehr einfach nur ein religiöses Fest ist. Das ist so ein Bestandteil der Gesellschaft, wie jetzt das Christentum ja an sich in die Philosophie, unsere Philosophie eingeflossen ist, ohne dass es heute noch einen religiösen Bezug haben müsste, dass es aber auch seinen Wert hat.
Ja.
Und dass auch, wenn man Christ ist, glaubt und mehr oder minder, also da gibt es ja auch sehr intensive, wenn man es damit zumindest nicht übertreibt, auch wenn man mit den völlig weltlichen Weihnachtssongs was anfangen kann. Die wollen eine gute Stimmung machen und das hat seinen Platz. Ist auch so eine Botschaft.
Zum Beispiel. Das finde ich aber auch schön, weil ich auch, also ich selber bin nicht gläubig und mag an Weihnachten dieses krassen Konsum auch nicht so. Ja. Ne? Also, dass man dann immer in die Stadt irgendwie rennen muss und jedem ein riesen Geschenk schenken muss. Das machen ja tatsächlich viele. Die machen sich dann auch vorher schon Gedanken. Und das ist dann ein riesen Geschenkeberg unterm Baum. Und für mich ist das irgendwie ein großer Stress irgendwie. Aber sich selber zu überlegen, was mag ich an Weihnachten und was möchte ich mir da jetzt selber rausziehen. Und vielleicht ist es auch nicht die Familie, weil man vielleicht mit jemand anderem viel lieber feiern möchte und so. Das finde ich irgendwie dann auch schön an diesem Fest. So.
Ja. Ja.
Das war jetzt meine zwei Cent zu Weihnachten.
Ja, im Prinzip, das sage ich zwar so im Programm nicht, aber ich finde, da sollte jeder rechtzeitig mal überlegen, ob man allzu starre Traditionen, ja, ja, wo genau, du dieses Fest mal ein bisschen relativiert. Ja. Man muss das nicht völlig über den Haufen werfen.
Ja.
Aber es ist natürlich, wenn man jetzt hochbetagte Eltern hat, die daran gewöhnt sind, dass man 30 Jahre hier am zweiten Feiertag zu ihnen gekommen ist, ist das ein bisschen schwierig.
Ja, ne? das stimmt, ja. Ja, ja. Du hast ein neues Solo-Programm in der Mache.
Ja, ja.
Fürs nächste Jahr. Kannst du da schon was teasern oder ist das alles streng geheim?
Also das meiste ist in dem Sinne noch geheim, als ich jetzt also selbst der Titel, den nenne ich noch nicht,
gut,
obwohl er ziemlich sicher feststeht. Er gefällt mir jedenfalls sehr gut.
Muss noch ein bisschen sacken lassen. So.
Thema ist, da möchte ich tatsächlich ein bisschen noch in mein Genre des Ingenieur reingehen. Also cool. Technik und die Welt. Mhm. Weil ich natürlich, das ist vielleicht jetzt der Ingenieurstolz, ein bisschen pikiert bin, wie wenig angesehen der Ingenieur doch eigentlich ist. Der hat zwar schon ein Renommee, oh, er ist Ingenieur, aber an einen Arzt kommt man nicht ran. Also zum Beispiel, oh, ja, oder Rechtsanwälte sind so lala, aber Rechtsanwalt ist ja schon mal was. Ne? So, da gibt es so Berufe und der Ingenieur, ja, Respekt schon, aber eigentlich ist er langweilig. Ne? Ja, so ein bisschen ist das ja so. Teilweise auch nicht zu Unrecht. Ne? Techniker sind wie Physiker, die sind jetzt nicht per se die Unterhaltungskünstler. Ist aber auch nicht ihr Job,
was ja, du klar sagst. Die meisten Leute verstehen halt auch nichts von. Ne? Also ich zum Beispiel jetzt in dem Fall wüsste jetzt, also käme da jetzt auch nicht mit. Ja.
Genau, also die Gefahr ist wahnsinnig groß. Ich sehe das immer an meiner Frau. Wenn ich jetzt zu technisch in irgendwas werde, dass sie dann...
gut, danke.
Insbesondere, wenn manches dann ein bisschen mit landläufigen Meinungen kollidiert.
Mhm.
Ja, oder Gedanken. Also ein völlig technisches Beispiel ist, den meisten Leuten ist nicht bewusst, dass Wärmeübertragung auch durch Strahlung passiert.
Mhm.
Die denken dann, wenn ich an die Heizung gehe, in die Nähe, dann ist die Luft warm und deswegen wird mir warm. Aber bei der Heizung kann ich es nicht benennen, wie das Verhältnis ist, aber sehr viel Wärme wird einfach durch Strahlung übertragen.
Aha.
Das so funktionieren ja auch Radiatoren, die manche ins Badezimmer hängen, damit es sehr schnell geht. Ne? Du schaltest ein, hast sofort Wärme. Mhm. Aber auch nur, wenn du direkt davor stehst. Das funktioniert über Strahlung. Und solche Sachen, die den meisten Leuten gar nicht bewusst sind. Und wenn ich dann damit ankomme, dann ernte ich Unverständnis. Aber um das geht es gar nicht mehr so sehr im Programm. Nee, im Programm möchte ich eigentlich zeigen, dass wir ohne Technik nicht auskommen. Das stimmen zwar relativ schnell viele zu, weil sie sagen, klar, Hammer ist ein Hammer. Wäre blöd, wenn ich keinen zu Hause hätte, Werkzeuge. Aber dass eben auch alle anderen Geräte Werkzeuge sind. Ja, zur Not Unterhaltungswerkzeuge. Fernseher ist ein Unterhaltungswerkzeug.
Ja.
Oder ein Auto, ein Fortbewegungsmittel.
Ja.
Ne, solche Sachen. Und das wird... dass es einen Wert hat, das auch zu schätzen, weil wir werden in dieser Welt nicht annähernd, wir würden nicht annähernd diesen Komfort und den Gesundheitszustand und so haben, wenn wir nicht diese Technik hätten.
Mhm.
Und so blöd es ist, da wir es nicht schaffen, die Umwelt so sauber zu halten und so gut, werden wir zukünftig noch mehr Technik brauchen.
Ja.
Einfachste Form ist die Klimaanlage im Sommer. Also wer will jetzt auf der Autobahn im Sommer noch ohne Klimaanlage fahren? Das ist sehr sportlich. Ne? So, und davon dieses Verständnis zu schaffen. Also übertrieben gesagt, die Leute sollen durchaus mal in Betriebsanleitungen gucken. Das ist ein bisschen Technikgefühl, wäre nicht schlecht. Auf der anderen Seite, finde ich, müssen die Konstrukteure natürlich, die das bauen, auf Gerät einfach so bauen, dass es nicht so kompliziert ist.
Mhm.
Weil da wird man da wirklich blöde. Das weiß jeder.
Mhm.
Mit 1000 Geräten rund um Computer ist es ja schon so.
Ja.
Ja. Also einfache Technik. Ja.
Ja.
Also nicht für blöde. Also, weil jemand, der zu blöd ist, für etwas, das zu benutzen, dem geschieht's recht. Funktioniert, finde ich. Also man darf schon was verlangen von den Leuten.
Ja.
Aber eben nicht unnötig kompliziert.
Ja.
Ne? Ich bin kein Apple-Fan, ich habe kein einziges Apple-Gerät, aber die probieren das natürlich, das einfach zu machen.
Ja, benutzerfreundlich halt, ja.
Bose ist zum Beispiel eine Firma, die versucht auch alles möglichst gut und unkompliziert zu machen. Ne? Und da finde ich einfach, das sollte man unterstützen und öfters einfordern. Ne?
Ich bin ja manchmal überrascht, wie viele Knöpfe an einem Gerät sein können, von dem ich ja. eigentlich dann nur eine Sache möchte.
Ja.
Also was meine Waschmaschine alles für Programme hat, und ich nehme doch immer dieselben zwei. Ne? Ja. Und dann die dann aber auch erstmal finden und einstellen und oh Gott. Nun gut. Ja. Gibt es denn schon einen Zeitplan, wann du damit rauskommst mit dem neuen Programm?
Nun ja, ich habe einen Premierentermin.
Ach so, okay.
Ende Oktober nächsten Jahres, also 24, im Kabarett in der Orgelfabrik in Durlach. Und da sollte es dann fertig sein.
Deadline, ne? Bis dahin muss es stehen.
Ja, da muss was passieren. Ne? Ja, jetzt ist allerdings erstmal noch das Weihnachtsprogramm dran. Das lastet mich natürlich im November, Dezember
aus. Ja, klar. Ne? Ja, mit den ganzen Rumfahrereien ja auch, die du
ja,
da hast.
Oh ja, es sind einige Kilometer. Ja. Ich glaube, ich habe mir das grob ausgerechnet. Ich glaube, es sind irgendwo 3000 Kilometer fahre ich da in 5 Wochen.
Hast du viel Gepäck bei sowas?
Naja, das Weihnachtsprogramm hat ein paar Requisiten mehr. Also da habe ich 2 Koffer. Wenn ich das E-Piano mitbringen muss, weil da kein Klavier ist, habe ich halt auch ein E-Piano, einen Ständer, eine Sitzbank. Oft und dann natürlich noch hier eine Verstärkeranlage, weil dann in der Regel auch keine Box da. Oder 50-50, naja. Und das läppert sich natürlich. Also ich habe
Zum Zugfahren so einen ist da keine kleinen Kombi. Ja.
Nein, ganz selten. Also ich bin die letzten 10 Jahre ganz selten mit dem Zug irgendwo hingefahren. Das liegt dann nicht nur am Gepäck, sondern einfach an, um dahin zu kommen. Wenn das halt irgendwie im Schwarzwald ist, ist es ein bisschen.
Wer dich jetzt nicht live sehen kann, der kann sich aber eine CD von dir erwerben, oder?
Genau genommen nicht.
Gut, ich streich das sofort wieder. Ich dachte, es gibt CDs von dir.
Nee, ich habe das erste Programm auf CD und ich habe das eine Aufnahme vom Kreisler-Programm von 2002, glaube ich. Und die ist halt schon sehr früh noch, muss man sagen.
Okay.
Da habe ich noch ein paar Exemplare.
Also eine aktuelle CD gibt es jetzt gar nicht von dir.
Nein.
Ist in Planung auch nicht?
Also auch nicht. Auch das zweite Programm, Soloprogramm da mit den Waffen meiner Frau habe ich einfach nicht gemacht. Da gibt es einfach nicht den Markt.
Okay.
Ja. Das, wer kauft noch CDs, kann man fragen. Natürlich gibt es einzelne Leute, die wollen das haben. Und wäre auch wunderbar. Aber ich denke, selbst bei den heutigen Kosten, die gehen ja immer weiter zurück. Vielleicht nehmen sie jetzt auch schon wieder zu, weil immer weniger CDs gemacht werden. Aber müsste man erstmal 100 verkaufen.
Vinyl ist ja jetzt im großen Rennen. Ja.
Aber dass man erstmal 100 CDs verkaufen muss, um überhaupt ins Plus zu kommen, das ist schon ein bisschen viel.
Gut, ja, dann muss man halt zu einem Konzert von dir kommen. So einfach ist es. Ja.
Ja.
Du hast eine Webseite, da findet man auch alle Termine von dir. Es gibt auch ein Newsletter, zu dem man sich eintragen kann. Wie ist es mit Social Media? Bist du da vertreten?
Grundsätzlich ja. Also meine Termine kommen auch bei Facebook, werden eingestellt. Und ab und zu poste ich einfach für den Newsletter auch dort den jeweiligen Text. Das so 4 bis 5 Mal im Jahr. Sämtliche Marketingberater sagen mir immer, du musst mehr machen.
Jeden Tag.
Aber genau, hau die Leute zu. Aber das Problem ist einfach, das kann ich gar nicht leisten.
Aber auch die Frage, ob du es halt auch musst, ne? Also wenn du jetzt eh happy bist mit dem, wie du angefragt wirst oder wo du überall spielen kannst, muss man dann noch so viel Akquise betreiben mit Social Media, oder?
Also zum Glück ist es nicht so, dass zumindest offiziell bisher die Veranstalter, bei denen ich anrufe, sagen, ja, wie viele Facebook-Likes haben sie denn, oder Abonnenten haben sie. Wäre theoretisch zwar ein Kriterium, aber andererseits sehe ich dann Leute, die Ähnliches machen wie ich, die die vierfache Menge haben, wo ich auch nicht das Gefühl habe, dass das jetzt, ich glaube nicht, dass das jetzt nach vorne wirft.
Ja,
ne?
Ja.
Ein Veranstalter will, dass seine Veranstaltung voll wird. Und ich habe keine gute Erfahrung gemacht mit Veranstaltern, die glauben, dass der Künstler alle mitbringt. Also in der Liga. Wenn ich natürlich jetzt irgendeine Fernsehnase engagiere, nichts gegen die, aber dann weiß ich, das zieht, der Name zieht.
Ja.
Aber wenn ich ein Kleinkunstprogramm mache, auf dem Land bis 100 Leute, dann habe ich in der Regel eben Leute, also Künstler da und Künstlerinnen, die etabliert sind in ihrer im Metier, aber eben nicht diesen Namen haben, wo alle sagen, da muss ich hin, da kann ich dann nächste Woche davon begeistert berichten.
Ja,
ich bin dort gewesen. Ich war bei Helene Fischer.
Ah. Ja.
Das ist dann halt nicht. Ne?
Ja.
Im Gegenteil, also wenn jemand so tickt, dann wird es meistens eine blöde Veranstaltung.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Sondern ein guter Veranstalter bringt es fertig, dass das so ein Programm macht, dass die Leute wissen, wenn ich hingehe, es war nie schlecht, egal ob ich das vorher kannte oder nicht. Das ist das Optimum, was ein Veranstalter hinbekommt. Zumindest als einer der, als Kulturverein.
Ja.
Also ich rede nicht von Tollhaus Karlsruhe, die natürlich ein viel breiteres Spektrum machen. Das ist ein völlig anderes Konzept, aber die Kleinkunst als solche, das ist das Optimum.
Mhm.
Ja.
Ich habe mir noch die Frage aufgeschrieben, was machst denn du gerne so abseits der Kabarettbühne? Hast du einen Ausgleich zu dem ganzen Musikkram?
Also ich unternehme wahnsinnig gern was mit meiner Frau. Dann machen wir, ich meine, Kurzurlaub hier oder dort. Wenn man flexibel ist, dann kann man das auch unter der Woche machen.
Dann stimmt, ja. Wenn die anderen alle arbeiten, geht man dann Eis essen. Sehr gut.
Nee, man muss dann einfach nicht am Samstag oder Sonntag, wo Leute, die es nicht anders können, die B500 bis zum Mummelsee hochfahren. Da ist es schon unter der Woche inzwischen ziemlich voll. Aber am Wochenende, also da sind wir während der Corona-Zeit, also ich glaube letztes Jahr mal im Sommer, es war noch gar nicht Sommer, es war Mai, sonntags mal durchgefahren. Also das ist...
War nicht schön.
Nein, also da schwirren immer etwa 50 Autos rum und suchen einen Parkplatz.
Mhm.
Ne? Deswegen, also solche Sachen unternehmen wir gern mal hier, mal da. Wir sind zum Beispiel letzten Monat mit dem Deutschland-Ticket nach Konstanz gefahren, haben
cool.
da übernachtet und am nächsten Tag wieder zurück.
Ja.
Ja, solche Sachen, das ist auf jeden Fall, ja.
Gut, schön. Dann stelle ich meine letzte Frage, die ich immer stelle, und die ist, was wünschst du dir?
Also wenn ich es mir jetzt einfach machen wollte, dann würde ich jetzt wieder sagen, seid nett zueinander. Was in diesen Zeiten natürlich
ja, das so ist aber auch
sehr
ein Wunsch.
Ambitionierter Wunsch ist.
Ja.
Was ich mir wünsche, eigentlich weniger Ignoranz wäre echt eine tolle Sache. Und das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, weil schnell empfinden die Leute sich ignoriert, manchmal zu Unrecht, aber halt oft zu Recht.
Mhm.
Gibt ja jetzt diese Diskussion mit Ostdeutsch, Westdeutsch. Also gibt es vieles, das ich übertrieben finde, aber offensichtlich gibt es da ein Problem. Und da darf sich ja, finde ich, keiner zurücklehnen und sagen, auch jetzt in dem Fall bei mir, kommen ja aus dem Schwarzwald, ach, die blöden Ossis oder so, sollen sie nicht so anstellen, jammern immer nur rum. Sondern dass man sagt, ja, es gibt natürlich die immer rumjammern, die gibt es aber ja auch bei uns.
Ja.
Aber was ist denn da das Problem?
Ja, ne? Mal hinhören.
Zum Beispiel. Ne? Das nur als ein Beispiel. Ja,
ich glaube, wir sind auch oft so überrascht von Dingen, die da irgendwie passieren.
Ja.
Wo wir irgendwie denken, das sei so plötzlich gekommen. Ich mag auch das Wort Rechtsruck zum Beispiel nicht so gerne, weil das klingt so, als wäre es plötzlich gekommen. Und es ruckt, da ruckt aber nichts. Das ist ein ganz schleichender Prozess, der schon vor Jahren angefangen hat und der weiterschleicht. Da ruckt nichts. Und da, finde ich, müssen wir auch hingucken. Ja,
ja, genau.
Gut, dann schließe ich mich deinem Wunsch an. Jetzt sind wir auf so einer ernsten...
Auf so einen ernsten
Ton
geendet.
Sollen wir noch einen Witz
erzählen,
oder?
Ich erzähle meinen Lieblingsmusikerwitz.
Oh, gut, ja.
Der geht so, ein Blinder und ein Tauber haben zusammen eine Tanzkombo.
Mhm.
Ja, und spielen, machen also Tanzmusik. Und dann sind sie eben auf einem Gig und dann sagt fragt der Blinde den Tauben, sag mal, tanzen die schon? Dann sagt der Taube, wieso, spielen wir schon?
Das war schon der Witz.
Das war schon der Witz, ja. Ja, also ich finde ihn gut.
Gut, okay. Belassen wir es dabei. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr schön, was du machst. Und ich freue mich schon, dein Weihnachtsprogramm zu sehen. Ja, wir haben gerade Herbst. Es ist gerade wunderschön sonnig hier bei uns. Genau, da freue ich mich jetzt schon drauf und wünsche dir alles Gute.
Danke, ebenso.
Ja.
Schön, dass ich da sein durfte.
Und herzlichen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zu Konstantin, zu seinen Konzertterminen und seiner Musik in den Shownotes dieser Folge, genauso wie alle Links zum Backstage-Podcast. Es gibt eine neue Möglichkeit, diesen Podcast zu unterstützen, und zwar über das neue Kinderbuch von Fatime Pall. Fatime ist eine deutsch-ungarische Kinderbuchautorin und war schon mal zu Gast hier im Podcast und hat ihre Arbeiten vorgestellt. Und seitdem sind wir große Fans voneinander und haben immer so ein bisschen den Kontakt gehalten. Jetzt erscheint Fatimes neues Buch, es heißt Fani und die Zahnfee. Fani ist ein orangefarbener Elefant, der immer ganz viele Abenteuer erlebt. Und das Buch ist eben aufgeteilt in Deutsch und in Ungarisch, mit ganz vielen wunderschönen Illustrationen. Das Buch erscheint am 6. Dezember 2023, man kann es aber jetzt auch schon vorbestellen. Einfach eine E-Mail schreiben an palfatime@gmail.com. Das schreibe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Bei jedem Kauf des Buchs gehen 5 Euro an den Backstage-Podcast. Vielen Dank, Fatime, und vielen Dank an euch, die ihr dieses Projekt unterstützt. Dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann, tschüss!
Ist das Girokonto sehr betrüglich, trotz Weihnachtsgeld so leer wie üblich, wird es abends sehr früh duster und man hört vermehrte Huster. Wenn die Sonne kaum noch aufgeht und man doppelt ungern aufsteht, wenn es Zeit für innere Einkehr und für die Besinnlichkeit wär, dann ist es Advent, so wie man ihn kennt, mit fehlender Ruhe. Ja, wisst ihr, was ich dann am liebsten morgens tu? Glühwein, ich bin jedes Mal einen Glühwein, egal was andere meinen, Glühwein.